Willkommen beim Mannsein Podcast, deinem Mood-Coaching für mehr Klarheit, Stärke und echte Veränderung. Ich bin Nico Nees, dein Coach, und nach 22 Jahren bei der Polizei weiß ich, was es heißt, mutig Entscheidungen zu treffen und wie wichtig es ist, dabei authentisch und selbstbewusst zu bleiben. Egal, ob du dich als Mann oder Frau angesprochen fühlst, hier geht es um dich, deine Beziehungen und deinen Weg zu einem Leben, das wirklich zu dir passt. Schön, dass du dabei bist, denn Mut beginnt genau hier. Grüßt euch, meine Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Episode Mannsein Podcast. Heute haben wir ein sehr wichtiges und brisantes Thema, gerade in der heutigen Zeit zunehmende Angriffe. Und da haben wir einen Fachmann für Selbstverteidigung und Selbstschutz bei uns, den Thomas Seufert aus Nürnberg von der Selbstschutzakademie. Thomas, Tom, schön, dass du bei Mannsein Podcast bist und ich bin gespannt, was kannst du uns berichten. Erstmal willkommen bei der heutigen Episode.
Vielen Dank, Nico, auch für die Einladung. Ich freue mich drauf. Spannendes Thema. Ich habe schon versucht, mich ein bisschen vorzubereiten, weil da das zu komprimieren auf das Wichtigste ist herausfordernd, aber ich bin gespannt und wie gesagt, löcher mich mit Fragen, was dir heute einfällt, was interessant ist.
Ja, wir steigen direkt ein mit Hörerfragen und Followerfragen. In letzter Zeit habe ich ganz viele Zuschriften bekommen. Die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher, haben Angst aufgrund Messerattacken. Autos fahren irgendwo in Menschenmengen rein. Und man hat ein komisches Gefühl. Das schreiben mir nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und dann werde ich gefragt, was darf man für Gegenstände mitführen und so weiter. Da kommen wir dann vielleicht noch drauf. Aber wie viel von dieser Angst, die die Menschen jetzt spüren, ist real? Und was sagst du, ist eigentlich übertrieben? Wie schätzt du die Lage erstmal generell momentan ein?
Ja, ich glaube, es ist schon eine spannende Zeit, weil es halt auch medial präsenter ist, das Ganze aktuell. Also jetzt die mal von den Fahrzeugen abgesehen, was ja wirklich krass ist, was aktuell da so abgeht. Aber auch Messerangriffe, Gewalttaten allgemein, die steigen. Da kann jeder nachschauen, Statista, die aktuellen Statistiken sprechen Bände. Es geht nach oben, aber trotzdem immer in Relation. Also ich glaube, du und ich, wir sind da ein bisschen vorgeprägt. Wir haben dann einen guten Gefahrenradar und der wird bei manchen halt jetzt erstmal hervorgerufen. Also normalerweise, es gibt ja so Cooper Color Code, also wie bewege ich mich im Alltag? Weiß heißt, ich bin komplett unvorbereitet und achte auf gar nichts. Und rot heißt, ich bin durchgehend auf Alarmbereitschaft. Und ich glaube, so orange, ich bin immer wachsam, aber ich bin trotzdem entspannt im Alltag. Das ist für uns, glaube ich, normal. Aber für die, die jetzt nur diese Nachrichten bekommen, die Schlagzeilen, die ja täglich reinprasseln. Ich meine, das ist ja nur die Hellziffer, sag ich mal. Die Dunkelziffer wäre ja richtig spannend. Ich glaube, die lenkt halt gerade den Fokus auf dieses Thema so extrem. Und es hat sich gewandelt, ja, aber trotzdem immer in Relation sehen. Also dieses Ängstliche durch die Gegend laufen ist, glaube ich, übertrieben. Aber wachsamer durch die Gegend laufen mit einem gewissen Gefahrenradar ist extrem wichtig. Und das darf die Reise, glaube ich, hingehen, so langsam. Ja.
Also du redest von uns, dass wir ein Bewusstsein haben für die Gefahr, muss man dazu sagen, du hast auch polizeilichen Hintergrund, also bist Polizeibeamter, ich war Polizeibeamter und dann geht man natürlich anders durch die Welt, als wenn man ja da ab und zu mal einen Actionfilm schaut, aber sonst nichts damit zu tun hat und seine Informationen aus den Medien bezieht, ne?
Ja, das ist genau der Punkt, also da ist die Sensibilisierung natürlich ein bisschen stärker, weil man aber auch mit den Situationen oft konfrontiert ist. Und da ich ja da auch als Ausbilder tätig bin, sage ich mal, ist mein Hauptjob ja auch, Menschen darauf vorzubereiten, sowohl mit der Selbstschutzakademie als eben auch als Einsatztrainer, sage ich mal, in dem behördlichen Bereich. Und da ist auch meine persönliche Pflicht, immer zu schauen, okay, was ist der Zahn der Zeit, was ist wirklich los, was verändert sich, wie kann man darauf reagieren und wie kann ich möglichst universell Inhalte vermitteln, die auch nützlich sind im Alltag und nicht einfach nur, um mich zu präsentieren und Show-Effekte zu zeigen, sondern wirklich, wo ich weiß, okay, das kickt auch im Ernstfall, das funktioniert, das hilft, um da möglichst unversehrt rauszukommen.
Und da wollen wir heute einsteigen und zu der Sache, wie man sich als Polizeibeamter bewegt, noch eine kurze Anekdote am Anfang. Ich bin mal durch Berlin gelaufen, Neukölln, mit Flipflops, so einer Jeans, einer ausgefransten, ein weißes Shirt im Sommer, wollte einfach mal ein bisschen mich da umschauen und dann aus den Hauseingängen kamen bestimmte Menschen raus, typisches Klientel, ja, 2-3 Leute um mich rum und dann, hey, du bist Lapo. Ich so, was ist Lapo? Landespolizei. Also ich wurde sofort anhand der Art und Weise, wie man schaut, man ist dann da irgendwie bewusster in allem, sofort identifiziert als Polizeibeamter. Und umgekehrt, wenn wir jetzt irgendwo langlaufen und gibt es da die Möglichkeit, eine Gefahrensituation zu erkennen? Mir hat jetzt jemand geschrieben, ich war da unterwegs und dann sind mir ein paar Männer entgegengekommen und ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl. Gibt es da die Möglichkeit, dass wir Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen? Was sind da Anzeichen für so eine Situation?
Also ich persönlich glaube, man kann sie immer vorher erkennen. Natürlich jetzt unabhängig von diesen, wie gesagt, Worst-Case-Taten, die aktuell so passieren oder wenn es aus dem Hinterhalt passiert, da tue ich mir schwer, außer ich habe vorher einen sehr guten Gefahrenradar. Aber es gibt ja immer eine Vorkonfliktphase. Also es ist ja nicht, wir sind nicht bei Star Trek, na wupp, auf einmal ist er da, sondern ich habe immer eine Phase, wo ich merke, okay, da, also erstens das Bauchgefühl. Wir Männer sind da ein bisschen stumpf oft, ne? Wir drücken das weg. Frauen sind da ein bisschen intuitiver, glaube ich. Also aus meiner Erfahrung, ich gebe ja auch viele Kurse für Frauen. Aber dieses erste Bauchgefühl kommt mir schon mal, ich merke, irgendwas passt gerade nicht, irgendwas stimmt nicht. Und das sollte meine Alarmglocken schon mal ein bisschen sensibler machen, also mein Gefahrenradar. Und dann kann ich es natürlich erkennen. Also ich habe verschiedene Vorkonfliktzeichen. Das sind Nervositätszeichen, wie beispielsweise, was machen die Hände des Gegenübers? Also gehen die Hände in den Gesichtsbereich, gehen die in den Halsbereich, wird Distanz dabei verkürzt, verschwinden die Hände vielleicht? Also optischer Verlust der Hände in der Hosentasche hinter dem Körper. Das sind solche Sachen. Schaut sich die Person zum Beispiel unauffällig oft um? Das heißt, schaut sie vielleicht, sind irgendwo Kameras, sind irgendwo Zeugen? Stehen die eigenen Kumpels vielleicht in Position, wo sie hingehören? Welche Fluchtwege hat derjenige, der vielleicht was vorhat? Also sowas erkenne ich eigentlich recht zügig. Genauso wie Auslagenwechsel. Das sind jetzt schon wieder, das sind sehr diffizile Sachen, also normale Vorkonfliktzeichen wie aggressiver Blick und geballte Fäuste erkennt, glaube ich, ein Halbblinder. Aber es ist halt wichtig zu erkennen, diese subtilen Vorkonfliktzeichen. Und wie gesagt, allein dieser Auslagenwechsel, steht jemand parallel mit den Füßen zu mir oder hat er eine leichte Auslage angenommen, während er mit mir spricht, ist für mich sowas, wo ich sage, alles einzeln davon ist kein Indiz dafür, dass es gleich knallen kann. Also ne, ich bin auch, wenn ich jetzt nervös bin und streichle mir im Gesicht irgendwo rum, dann ist das einfach ein Nervositätszeichen oder Stress. Aber die Masse an Vorzeichen gibt mir eigentlich so dieses Alarmsignal, so okay, da stimmt was nicht. Und das Erste, was mir durch den Kopf gehen darf, ist Distanz aufbauen. Distanz heißt nicht die Armlänge Abstand, die auch mal propagiert wurde, sondern wirklich eher zwei Armlängen, dass ich sage, okay, ich habe noch Handlungsoptionen, wenn es drauf ankommt. Also das ist schon mal super wichtig. Und auch so dieses Ablenken, Ablenkemanöver, irgendwelche Fragen nach irgendwelchen 0815-Sachen, wo geht's zum Zug? Hast du mal einen Euro? So Standardfragen, wo man sich erstmal nichts dabei denkt, die aber natürlich teilweise auch aktiv genutzt werden, um dich abzulenken. Weil wenn ich drüber nachdenke, wo geht's zum Bahnhof, bin ich nicht online und dann schlägt's halt vielleicht mal ein im dümmsten Fall. Und das kann ich auch vermeiden. Und da gebe ich zum Beispiel viele so Standardsachen an die Hand. Wie kann ich darauf reagieren? Auch auf solche Fragen, dass ich sage, ich gebe eine universelle Antwort, die nicht beleidigend ist, aber die erstmal kurz mein Gehirn wieder sortieren lässt, dass ich mich wieder verteidigungsfähig mache oder zumindest aufmerksam machen kann.
Und wie ist das jetzt, wenn ich irgendwo lang laufe? Die Perspektive haben wir jetzt von dir gehört. Und wir haben ja auch so eine Körpersprache. Man sagt ja, das typische Opfer, ne? Oder jemand, der bleibt verschont. Ich bin jetzt 1,94 Meter, okay, aber ich wurde tatsächlich noch nie blöd angemacht. Ich bin hier in Frankfurt unterwegs, zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Ich wurde noch nicht im Ansatz blöd angemacht. Und ich kenne andere Menschen, Bekannte von mir, die sagen, ich jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe, irgendjemand macht mich da blöd an. Mhm. Na, keine Ahnung. Gibt es da auch irgendwie gewisse Möglichkeiten, dass wir schon nonverbal ausdrücken, wir sind kein gutes Opfer?
Natürlich, hundertprozentig. Ich glaube, das sind ganz oft auch die Standardtipps, die jeder kennt, ne? Brust raus, Bauch rein, also je nachdem, wie es geht. Aber ich glaube, bei dir oder allgemein ist es auch so, dass, also es geht erstmal innen los. Ne? Ich kann zwar durch Körpersprache meine Emotionen steuern, das ist Fakt, aber wenn ich natürlich innerlich unsicher bin, dann kann ich jetzt durch eine herausgestreckte Brust und Schulter nach hinten und aufrechten Gang zwar ein bisschen was kompensieren, aber Täter suchen Opfer und die riechen das oftmals, wenn das gefaked ist. Also ich darf im Endeffekt im Innen anfangen, Selbstsicherheit aufzubauen und dann ans Äußere gehen. Und dann kommen wir eben zu den Sachen, die du jetzt gemeint hast. Zum einen zu schauen, okay, laufe ich aufrecht? Auch wenn ich stehe, es geht schon mit dem Stand los. Stehe ich und habe meine Beine so nah beieinander, weil ich keinen Raum einnehmen darf? Oder stehe ich stabil? Das heißt natürlich jetzt als Frau nicht breitbeinig so hinstellen, mit dem Spagat, genauso wie als Mann, als Cowboy, sondern einfach einen stabilen Stand, schulterbreit. Allein das ist schon, ich darf Raum einnehmen. In Kombination mit, ich stehe aufrecht, unten im klaren Blick. Wenn ich dich jetzt anschaue und immer wieder verlegen zur Seite und nach unten schaue, vor allem nach unten, dann ist das ein Zeichen für Unterwerfung. Das sehe das Gegenüber. Also wenn dich jemand anschaut und schaut zu Boden, dann ist es Verlegenheit oder Unterwerfung. Schaue ich auf die gleiche Ebene oder nach oben, ist das immer besser als auch. Allein das hilft schon, wenn ich jemanden nicht, also ich würde niemanden fixieren, das provoziert. Aber ich habe einen Blick und schaue aber auf gleicher Ebene oder nach oben weg, statt nach unten. Das machen ganz viele unbewusst und da kann ich schon super drauf achten.
Ich habe jetzt neulich so eine Doku mal gesehen, da ist jemand in Frankfurt-Oder unterwegs gewesen, so ein Reporter mit dem Bürgermeister von Frankfurt-Oder. Und dann haben sie einen Jugendlichen gefragt, den sie da getroffen haben, gibt es irgendetwas, auf was man achten muss? Und da hat er gesagt, schau niemandem hier in die Augen, das kann böse enden. Und ja, was sagst du dazu?
Ja gut, also ich glaube schon auch, das ist immer so ein Mittelding, sage ich auch bei meinen Kursen immer. Weil es ja, also Wahrnehmung ist für mich das Fundament. Also es geht nicht mit der körperlichen Verteidigung los. Die ist eigentlich so das i-Tüpfelchen, der Worst Case. Aber auch da sage ich, wenn ich jemandem durchgehend in die Augen schaue, ist es für mich auch, was will die Person von mir? Dann provoziere ich ja was ich nicht will. Also das heißt, ich schaue schon hin, aber ich schaue teilweise auch aus dem Augenwinkel hin. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel in der U-Bahn oder im Bus sitze oder so, über die spiegelnden Fenster, ist eine gute Option. Ich würde nie durchgehend fixieren. Außer ich habe schon eine gesamte starke Ausstrahlung, aber selbst dann würde ich es nicht machen, weil es wird, also selbst wenn mich einer durchgehend anstarrt, denke ich mir auch, was ist denn da los, da läuft was verkehrt. Wäre ja sogar ein Vorkonfliktzeichen. Also wenn dich jemand durchgehend anstarrt, weiß ich auch, oh, irgendwie, ne, hat er mich so fixiert, dass da gerade was nicht passt. Also ich würde es nicht empfehlen, aber klarer Blick ist schon wichtig, wie ich es vorhin gesagt habe, ja.
Und dann gibt es ja dieses Schock, ja, oder Flucht oder Angriff, diese verschiedenen Handlungsoptionen, die wir Menschen drin haben. Und viele, wenn irgendeine ungewohnte Situation kommt, im Kleinen, aber auch bei einem Angriff, die verfallen dann in so eine Art Schockstarre. Was mache ich jetzt? Oh Gott. Und wir kennen es ja im Tierreich, die kleinen Tiere, die laut sind und rumschreien. Selbst ein großes Tier hat dann erstmal Angst. Ne? Was ist da los? Und wie kann man sich vielleicht auch trainieren, sein Nervensystem, seine ganze Art, dass man in so einem Überraschungsmoment eben nicht in diese Schockstarre verfällt? Gibt es da auch Möglichkeiten?
Ja, also wie du sagst, diese Urinstinkte kicken ja dann, wenn ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Wenn ich keinen Plan habe, was ich machen soll, wenn ich handlungsunfähig bin oder keine Handlungsoptionen habe. Dann habe ich Angriff, Flucht, Angststarre oder Unterwerfung. Die vier Optionen kommen dann auf und kann man ja auch oftmals sehen, das ist ja eine irrationale Geschichte. Also bei dem Tsunami in Thailand, 2004 oder wann das war, sieht man Menschen, die rennen davor weg, was durchaus Sinn macht, wenn eine Riesenwelle auf mich zukommt. Es gibt welche, die stehen da und starren da rein und es gibt welche, die laufen auf die Welle zu. Was erstmal, na, auch ohne Surfbrett macht das keinen Sinn. Also auch da, das ist erstmal eine erste Reaktion, die der Körper zeigt. Und da kann ich meiner Meinung nach zumindest, und ich bin nicht jetzt nur ein Plus-Ultra, das ist auch ganz wichtig, also das ist meine Erfahrungswerte, die ich jetzt so weitergebe hier, da kann ich bedingt darauf einwirken, dadurch, dass ich mich mit solchen Szenarien mal kopfmäßig auseinandersetze. Also ich gehe sowas mal durch, was wäre wenn, und wirklich mit allen Sinnen, nicht nur, ah, ich bin am Bahnhof, dann passiert das, dann mache ich X, Y und Z, sondern wirklich, ich fühle mich rein. Ich habe die Situation vor mir und gehe das Ganze durch und überlege mir, welche Optionen habe ich, auf was kann ich achten. Oder natürlich, ich trainiere das Ganze. Ich gehe irgendwo in einen Verein, der vernünftige, adäquate Selbstschutztrainings anbietet oder auch in einen Kampfsportverein, einfach nur, um da meine Präsenz zu stärken, aber auch da Lösungsmöglichkeiten zu haben für den Fall, dass XY passiert, weil das ist ja so, ich sag ja auch, das kann mir genauso passieren, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, ne? Müde, Stress, keine Ahnung, alles kommt zusammen und auf einmal passiert was aus dem Nichts, was das ja nicht ist, dann habe ich auch erstmal einen ersten Schockmoment und dann ist halt wichtig zu schauen, wenn ich merke, ich falle in die Angststarre, irgendwas machen. Und wenn es nur ein Schritt nach vorne ist, dass das Gehirn wieder, ne, in die Flüssigkeit schwappt und ich komme wieder in die Lage, überhaupt Handlungsoptionen zu haben und dann kann ich schauen, okay, je nachdem, wie ich aufgestellt bin, fliehe ich, was also meiner Ansicht nach ist, weggehen immer die beste Option, immer ausnahmslos. Wir Männer neigen ja auch dazu, unser Ego da ein bisschen mit reinzubringen. Ne? Und dann geht dieser Monkey Dance, nennt man das bei uns, dieses Rumgeschubse los. Das ist Bullshit, das ist Quatsch, das kann fast nur blöde ausgehen. Das heißt, wenn ich weggehen kann, gehe ich weg. Aber wenn ich da bleiben muss, weil Frau, Kinder beispielsweise dabei, Freunde oder ich kann es mir einfach so nicht leisten, dann muss ich halt auch wissen, was kann ich. Und wenn ich adäquate Möglichkeiten habe, trete ich selbstsicherer auf. Und das hat in letzter Konsequenz die Auswirkung, dass ich selten als Opfer wirke und Täter suchen faktisch immer Opfer. Gibt's ja auch Analysen, was du vorhin gesagt hast, ist ganz gut. Es gibt auch Videoanalysen von Gewalttätern, also massiven Gewalttätern aus Amerika. Die schauen sich nur, und das in Form von Strichmännchen, also die haben normale Menschen in Strichmännchen umgewandelt und du siehst nur die Bewegung von den Menschen. Die konnten anhand der Bewegung dieses Strichmännchens sagen, unterwürfe ich Opfer oder aber mit dem würde ich mich nicht anlegen. Und dann hat man die Menschen dazu gesehen, das war 1:1 Übereinstimmung. Nur die Körpersprache hat gezeigt, der kriegt's. Und der kriegt es nicht. Und das ist schon spannend, weil die haben einfach einen Blick dafür. Und ja.
Da läuft ja auch viel unbewusst ab. Nicht nur beim Opfer, sage ich mal, oder bei uns, sondern eben auch bei dem Täter. Ne? Das ist dieses Ausstrahlungs-Anziehungsprinzip vielleicht ein bisschen im weiteren Sinne. Und es gibt ja Möglichkeiten, da kann man noch reden. Es gibt ja auch diese Menschen, bisschen weltfremd, die glauben, wir können alles kommunikativ irgendwie lösen. Wir wissen von unserem beruflichen Hintergrund, dass es eben nicht geht. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, okay, hier können wir noch reden oder hier müssen wir jetzt reagieren und körperlich vielleicht in irgendeiner Form handeln? Wo kann man da eine Grenze abschätzen?
Also auch da, ich unterscheide zum Beispiel bei meinen Trainings immer in, ich nenne es soziale Gewalt und antisoziale Gewalt. Soziale Gewalt ist zum Beispiel ein richtig eigentlich ein netter Mensch, der einfach einen bescheidenen Tag hat. Da ist alles kacke gelaufen, aber im Stau, hat Stress, Ärger mit der Freundin, Unfall gebaut, keine Ahnung. Und dann kommst du und machst irgendeinen Blödsinn. Schneidest ihm einen Weg ab, also beim Autofahren zum Beispiel, fährst vor ihm quer, nimmst einen Parkplatz weg oder schüttest sein Getränk um. Den kriege ich, also 9 von 10 kriege ich immer durch Empathie, durch zu versuchen, diese Deeskalation, diese Beziehungsebene herzustellen. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Und meistens sind es ja soziale Gewalttäter. Habe ich einen Antisozialen, auf die du jetzt wahrscheinlich raus wolltest, und das ist auch wichtig, dann merke ich, okay, all diese Versuche, dass ich die Angel auswerfe und schaue, kriege ich irgendwo Empathie? Also ist er für Empathie empfänglich und es kommt nichts an. Dann dürfen die Alarmglocken losgehen und ich muss für mich ready werden. Also ready heißt, ich muss wissen, okay, was für Fluchtoptionen habe ich? Komme ich hier weg? Kann ich weg? Und wenn nicht, wie kann ich als nächstes agieren? Und wie kann ich sinnvoll agieren? Also auch mit Sachen, wo ich weiß, die sind, ich sag mal, praxiserprobt, wo ich weiß, die funktionieren wirklich. Weil ich habe auch schon Sachen gesehen, da kommen, ich sag mal, Handlungen, wo man sich sein eigenes Grab schaufelt, so hart es klingt. Ne? Und wir sprechen ja inzwischen nicht mehr davon, dass ich meine Ohrfeige bekomme, sondern wir sprechen davon, ich bekomme einen Schlag, gehe zu Boden und dann wird weitergemacht. Was es ja früher jetzt zu meiner Jugend zum Beispiel nicht gab. Ne? Da gab es schon auch mal Schlägereien, aber dann war das Ding auch am Boden beendet. Dann hat man sich hochgeholfen, dann war wieder alles befriedet. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Das heißt, da muss ich mir auch klar sein, okay, welche Optionen habe ich? Und wenn ich die nicht leisten kann, bin ich schon wieder ausgeschieden. Dann ist auch die Frage, wann ich nicht mehr deeskaliere, nicht gegeben, weil ich habe ja nur die Option zu deeskalieren oder mich, ich sag mal, zurückzuziehen. Und das ist schwierig. Also je mehr Optionen ich habe, finde ich Fluchtmöglichkeiten, kann ich weggehen, kann ich deeskalieren und kann ich mich immer auch verteidigen, wenn es drauf ankommt. Das sind meiner Ansicht nach natürlich 3 Bausteine, die essentiell wären, um hier, ich sag mal, möglichst viel abdecken zu können, möglichst viel Sicherheit zu haben.
Und die Frage von meinen Followern, Followerinnen, und die bekomme ich momentan oft gestellt bei Gegenständen. Rätst du oder würdest du raten, Pfefferspray, solche Gegenstände mitzuführen, oder wie stehst du dazu?
Also das kenne ich auch von meinen Seminaren. Ich habe hier auch übrigens eine ganze Palette an Gegenständen hingelegt extra, weil ich dachte, falls das Thema heute mal aufkommt. Ja. Was standardmäßig ganz oft kommt, ist das Pfefferspray. Und ich bin zum Beispiel gar kein Fan vom Pfefferspray. Aus vielerlei Gründen. Zum einen ist es ein Tierabwehrspray, das lassen wir jetzt auch mal außen vor. Zum zweiten aber auch, und auch das wissen wir, glaube ich, aus Erfahrung, wenn ich im Hochstress ein Pfefferspray anwenden möchte, dann brauche ich zum einen einen Sprühnebel, kann ich mir sparen. Wenn ich einen Pfeffernebel habe, dann bin ich selber mit kontaminiert im dümmsten Fall. Habe ich einen Sprühstrahl, muss ich perfekt treffen. Weil sonst mache ich eine Silhouette vom Störer an der Wand oder vom Gegenüber, aber ich treffe ihn nicht. Das nächste ist, wie nah muss der Störer an mir dran sein, das Gegenüber an mir dran sein, um es anzuwenden. Also der müsste ja schon 3 Meter oder 2 Meter dran sein und ich kann nicht jeden, der 2-3 Meter weg ist, wegpfeffern. Also da, ne, bin ich, wenn ich jetzt am Bahnhof spazieren gehe, werde ich wahrscheinlich 50% wegpfeffern, was auch nicht so gut kommt am Ende. Das heißt, auch da darf ich halt drauf schauen, okay, macht es da überhaupt Sinn? Das nächste ist für mich auch immer die durchgehende Anwendbarkeit. Also kann ich es überall mitnehmen? Diskothek ausgeschieden, Flugzeug ausgeschieden. Also viele Sachen kann ich das gar nicht nutzen. Und ganz oft ist Pfefferspray irgendwo versteckt, wo ich es nicht sofort finde. Und selbst wenn ich es immer in der Hand habe, kommen wir wieder zu den Problemen 1, 2 und 3. Es gibt sogar Pfeffersprays, das habe ich jetzt leider nicht mal hier liegen. Das hat sogar eine Markierung mit dabei. Das ist so ein grünes Pfefferspray, das markiert den Störer nachher noch, das Gegenüber. Super interessant, ich dachte mir auch, ich kaufe das mal, weil ich es für Seminare mal vorzeigen wollte. Ich teste das und dachte erst, ich bin abgestumpft. Ich habe das gesprüht und rieche dran, habe nichts gerochen. Habe da mal einen Kollegen von mir riechen lassen, der hat auch nichts gerochen. Sagt, das hätte nicht mal gewirkt. Der wäre nachher grün gewesen, ja, aber trotzdem hättest du, ne, Schläge abbekommen, was ja suboptimal ist. Also
Bio-Pfefferspray.
Genau, ja. Genau. Okay. Also, markiert. Also auch da, wie gesagt, Pfefferspray ist jetzt, ja, man kann's nutzen, aber ich bin kein Fan davon. Genauso wie jetzt so Sachen wie irgendwelche Elektroschocker, Schlagstöcke, also Sachen, die verboten sind, brauche ich sowieso, das ist ein Bullshit. Oder auch Messer. Manche haben Messer dabei zur Verteidigung, wo ich sage, ey, sorry. Zum einen, du musst ziemlich, wie formuliere ich das jetzt, abgestumpft sein, um selbst ein Messer anzuwenden, selbst wenn dich einer mit dem Messer angreift. Und zweitens, bei einem Messerkampf verlieren immer ausnahmslos beide. Immer. Gibt's genug Videos dazu, YouTube, einfach mal Messerkampf googeln, dann haben sich welche mit Edding oder mit Farbmarkierungsmessern gebattelt und dann ging's darum, wer hat weniger Stiche abbekommen. Ja, Applaus. Geil. Also ich hab nur 10, du hast dafür 11, wer hat dann gewonnen am Ende, ne? Keiner, also auch sowas macht gar keinen Sinn. Was für mich am sinnvollsten ist, ist zum einen mal sowas hier, so ein Alarmei. Gibt's, also auch da interessant, Alarmei ist im Endeffekt wie eine Handgranate, ne? Ich zieh's ab und dann habe ich einen lauten Ton, der durchgehend klingt, da geht es mehr um das Thema Aufmerksamkeit. Also schaffe ich es, dass das Umfeld aufmerksam wird auf meine aktuelle Lage. Also ich halte das Ding nicht in der Hand und drücke das zu, weil dann wird es stumm, das wäre schlecht. Genauso schlecht wäre es, ich schmeiße es in den Fluss. Aber ich nehme das Ding, ziehe es ab und kann dann schon mal auf mich aufmerksam machen, ohne dass ich rumschreien muss. Weil Täter wollen eins nicht, Aufmerksamkeit. Also Alarm, alles super, war übrigens auch interessant, 2015 auf 2016 war irgendein Ereignis, das dieses Alarmei von eigentlich 8 Euro auf 40 Euro hochgeschraubt hat. Jetzt kostet es wieder 8 Euro aktuell. Das heißt auch da, also um die 8 Euro. Ist wirklich einfach, günstig und eine super Handlungsoption. Und das nächste, was auch jeder von euch wahrscheinlich zu Hause hat, ist ein einfacher Kuli. Einfacher Kugelschreiber zur Verteidigung klingt erstmal so, hör was, Kuli. Also zum einen, das Ding ist ein guter Meinungsverstärker, das heißt, ich kann es in die Hand nehmen als Schlagverstärker. Das wirkt sehr zügig und auch da, was ich jetzt sage, ist immer mit Maß und Ziel natürlich. Wenn mich jemand nach dem Weg fragt und ich nehme den Kuli und ramme dann ihm irgendwo rein, unangebracht. Aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mehrere um mich rum und ich habe keine andere Option, dann kann das sein, dass der Erste sagt, wow, was denn da gerade passiert? Und ich habe diesen Schockmoment geschaffen, weil bei mehreren Gegnern sind wir uns auch einig, da wird es ja ganz dünnes Eis. Ne? Also da ist die Verletzung nicht das Schlimmste, sondern im dümmsten Fall der Tod. Genauso gibt es sowas wie diesen Kubotan hier, sieht ein bisschen komisch aus. Also Kubotan oder ein Tactical Pen, taktischer Kugelschreiber. Die Dinger kosten Schweinekohle. Der Kubotan sieht zudem auch ziemlich komisch aus, wenn ich ihn einfach so irgendwo drin dabei habe. Deswegen ist ein Kuli, kann ich überall mitführen. Kann ich mir in die Jacke stecken, in die Tasche stecken, egal wo. Hab was zum Schreiben dabei und auch
dazu notfalls. Dazu was von James Bond, ne?
Genau, ja, genau. Ja. Okay. Und notfalls auch ein Meinungsverstärker. Also wenn ich überhaupt sowas mache, dann wäre das so das Maximum, was ich empfehlen würde. Ich sage Schlagstock und Co. Auch das weißt du selber. Sowas muss man auch in der Anwendung trainieren. Kann ich nirgends mitführen? Und wo stelle ich ihn mir zu Hause hin oder wo lege ich ihn mir hin? Ne? Macht auch gar keinen Sinn. Und ich muss es üben. Das ist das Nächste. Viele haben das dann, sagen, okay, ich habe jetzt was gemacht, aber trainieren damit nicht. Und wer stellt sich jetzt hin, übt dauernd mit dem Pfefferspray oder mit dem Kubotan oder mit dem Kuli. Ne? Also auch das gehört auch dazu. Also nur mit der Anschaffung ist es nicht getan. Ich darf das auch trainieren und mir überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn.
Also auch der zierlichen Frau, die jetzt abends im Dunkeln immer noch vielleicht durch ein kleines Stück im Park zum Auto gehen muss oder nach Hause, würdest du sagen, Pfefferspray ist trotzdem nicht optimal?
Ich finde es nicht optimal, weil der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben ist, nicht zwangsweise. Und ich binde halt auch eine Hand. Wieder interessant wird es, wenn ich sage, okay, ich habe einen Pfefferspray und ich kann auch damit zuschlagen. Weil da habe ich auch wieder einen Meinungsverstärker, ne, und könnte es, wenn ich merke, okay, das Pfeffer wirkt nicht, dann könnte ich es wieder nutzen. Aber auch wieder einen Schritt weiter gedacht. Was passiert, wenn wir jetzt gegenüberstehen würde und ich spritze dir Wasser ins Gesicht? Dann hast du auch mal automatische Schutzreaktion und nimmst beide Hände nach vorne. Was passiert? Du hast das Pfeffer an der Hand und mit dieser Hand kommt er, sie ist, dir dann entgegen, ne, und reibt dir das ins Gesicht. Dann bist du wieder kontaminiert. Also ich sage ja, mir wäre das Risiko zu hoch, weil wenn wir im Stress sind, sind wir wieder bei der Stressreaktion, ich merke, das Pfeffer wirkt nicht, was ist die nächste Option? Auch das müsste ich wieder trainieren. Und da lebe ich lieber gleich was, wo ich weiß, der Kuli, jetzt Kuli als einfachstes Beispiel, ne, wenn ich dann eine Situation habe, der wirkt sofort, das Alarmei wirkt sofort, da habe ich eine Wirkung und dann kann ich mir einen Plan B überlegen, den ich mir aber zurechtlegen kann, ohne dass ich irgendwie mit einer Hand limitiert bin.
Ja, das weiß nicht jeder, der diesen Hintergrund nicht hat. Das will ich nochmal erwähnen. Pfefferspray, ich habe es auch hier und da mal eingesetzt in meiner Laufbahn und teilweise hat es überhaupt gar keine Wirkung gezeigt, weil Menschen, die dann in so einer Ausnahmesituation psychisch sind, vielleicht noch Drogen oder irgendwas konsumiert haben, kann es sein, die machen einmal so und der Angriff geht weiter. Habe ich mehr als einmal erlebt. Also nicht zwangsweise, selbst wenn man das so trainiert hat und genau trifft und alles perfekt läuft, heißt das, dass das dann auch wirkt. Muss man auch dazu sagen, ne?
Genau, ja.
Ja. Ja. Was gibt's jetzt darüber hinaus noch für Tipps für jemanden, der sagt, bisher ist mir noch nie was passiert, aber jetzt durch diese ganzen Ereignisse, durch das alles, mein Sicherheitsgefühl hat so gelitten. Heute hat mir eine Frau geschrieben, ganz aktuell, heute vor der Aufnahme auf Instagram, dass sie wie traumatisiert jetzt ist und sich nicht mehr raustraut, aktuell, wenn es dunkel ist. Was kann man da machen, um sich besser zu fühlen, beziehungsweise um auch gar nicht erst in so eine gefährliche Situation zu geraten? Gibt es da auch Maßnahmen, dass man sagen kann, das kann man schon aktiv leisten, um gar nicht erst ja, in so einen Moment zu kommen?
Ja, es ist schwierig. Also auch da, natürlich werde ich durch meinen Job auch oft durchs Umfeld angesprochen. Okay, du Tom, ich fühle mich, wenn ich jetzt zum Bahnhof gehe oder egal wo, immer super unwohl. Was kann ich denn machen? Ich glaube, das ist halt immer eine Gratwanderung. Ich kann sagen, klar, meide diese Gegenden. Aber manchmal auch kann ich es einfach nicht meiden. Und dann ist halt, dann steht und fällt es halt meiner Ansicht nach wieder mit der Vorbereitung, ne? Mit den Möglichkeiten, die ich für mich habe, mit Kleinigkeiten, was ich jetzt auch schon oft erlebt habe. Du, Tom, ich habe meine Frage, ich habe meine Kopfhörer drin gehabt, habe mein Handy in der Hand und dann ist XY passiert, wo ich sage, ey, du hast dir alle Sinne genommen plus die Greifreflex. Du hast im Stress ein Baby-Greifreflex, du lässt es erstmal nicht los, vor allem nicht das teure iPhone oder Samsung, keine Ahnung was. Das heißt, du hältst es fest, das heißt auch da, Hände frei machen, die Akustik frei machen. Also schauen, dass ich wirklich höre, was drumherum passiert, weil wenn ich mir die eigenen Sinne limitiert, tue ich mir schon schwer. Und dann halt wirklich mit einem, ich habe es vorhin ja gesagt, mit diesem Cooper Color Code, mit diesem Gefahrenradar, nicht komplett unbedarft durch die Gegend laufen, aber auch nicht in Hochangst, sondern so mit einer, ich sag mal, gewissen Wahrnehmung, aber trotzdem locker bleiben. Ich glaube trotzdem, statistisch gesehen, ne, muss man immer die Kirche im Dorf lassen, wie hoch ist die Chance, trotzdem verstehe ich dieses Unwohlgefühl, das habe selbst ich, wenn ich durch den Bahnhof laufe und habe eine Riesengruppe, wo ich merke, wow, da ist so eine Grundaggressivität da. Dann geht bei mir aber auch schon der erste Gedankengang los, okay, welche Optionen habe ich, wo könnte ich hingehen, was kann ich, wie setze ich es um? Also
mit deinen Kenntnissen wahrscheinlich, mit wem fange ich an? Ne?
Genau, auch das sollte man meinen, ja, aber auch da ist, für mich ist ja trotzdem immer wichtig zu schauen, okay, wie komme ich raus, weil mal angenommen, ich bin der geilste Fighter der Welt, auch da, mal angenommen, ich gehe hin und ich schaffe es, mich zu verteidigen, was kommt nach? Fliegt der blöd zu Boden und stirbt? Bin ich der König? Verletzt er mich? Bin ich der König? Bin ich zwar der Verteidiger, aber Außenstehende sagen, ich war derjenige, der aggressiv war und der angegriffen hat. Wissen wir auch, ne? Dann bin ich am Ende noch der Täter. Das heißt, dann zahle ich mich auch dumm und dämlich. Also ich kann in so einer Situation selten gewinnen. Deswegen versuche ich immer trotzdem wegzukommen, wenn es geht. Aber natürlich macht es, also auch da wieder Thema Ausstrahlung, ne? Ich glaube, das kennst du durch die Größe und ich vielleicht auch durch die Größe oder durch das Auftreten an sich. Ich habe schon auch selten Konflikte, aber ich hatte es auch schon. Also es ist auch interessant, ich hatte auch schon welche, die 19, 20, ich sag mal, die Hälfte von mir gewogen haben, aber die halt die es wissen wollten. Wo ich dann auch mit denen reden konnte und ich kann das recht gut runterregulieren dann. Aber wo ich mir auch dachte, boah, da ist der Selbsterhaltungstrieb nicht so hoch gewesen wie das eigene Ego. Und dann legen die es schon drauf an und das ist halt schwierig. Und da hatte ich aber auch keine Chance, in dem Moment rauszukommen. Ist alles gut ausgegangen. Aber eben auch, weil ich die Optionen habe und das ist auch nicht immer so. Ich sag ja, hab einen schlechten Abend, warst abends unterwegs, hast was getrunken, ne, und dann passiert sowas, dann sind die Sinne auch nicht mehr so toll, genauso wie die Reflexe. Dann fliegt dir das alle um die Ohren. Also auch da zu schauen, so hart es klingt, wie viel Alkohol konsumiere ich. Auch das, ne, ich fahre abends allein nach Hause mit dem Zug, mit dem Taxi, mit keine Ahnung was, lauf dann noch durch die Gegend und bin aber total angesoffen. Hab ein Promille im Gesicht, dann wird's halt auch spannend, weil faktisch, ne, ich arbeite zum Beispiel ganz gern, das habe ich auch hergelegt, mit solchen Alkoholbrillen, jetzt sieht man es, glaube ich, einigermaßen, mit Alkoholbrillen, einfach zum einen, weil es diesen Alkoholkonsum simuliert, aber auch den ersten Treffer simulieren würde, der mich ja auch kurzzeitig durchschüttelt.
Was ist das? Du siehst verschwommen dann, oder?
Genau, du siehst im Endeffekt, es gibt so in Promilleabgrenzungen 0,5, 0,8, 1,2, 1,3. Dann habe ich erstens, wie gesagt, diesen Blick, den ich hätte, wenn ich normalerweise Alkohol konsumiert hätte, aber auch diesen, wenn ich einen ersten Treffer bekomme, so dieses Durchschütteln, okay, was kriege ich noch hin? Deswegen sage ich auch immer, die Sachen, die ich zeige, sind immer sehr einfach, stumpf umsetzbar, weil sie auch dann noch funktionieren müssen. Es darf nicht filigran sein, wird selten Hollywood-like sein, aber so, dass es halt funktioniert.
Genau. Und was sind da die besten Tipps beziehungsweise auch Mythen, was funktioniert? Ne? Weil wenn man sich dann sowas anschaut oder auch bei dem Training, ne, das ich schon mitgemacht habe in meinem Leben, waren viele Dinge, wo ich mir nicht sicher war, was davon kann man dann in so einer Hochstresssituation auch anwenden und was ist jetzt nur für die Galerie?
Ne? Ja, also ich, auch da nochmal, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ist mir immer wichtig zu sagen, auch wenn ich viel Erfahrung habe, ich mache das seit über 30 Jahren und unterrichte auch seit über 20 Jahren, aber auch da gibt's also Sachen wie, ich muss aufs Nasenbein schlagen, dann geht das Nasenbein ins Gehirn. Das ist Quatsch. Also da habe ich auch mit Ärzten gesprochen, die sagen, selbst wenn du einen Baseballschläger nimmst, dann ist das Nasenbein nicht das Problem, sondern der Baseballschläger. Also das wird nicht passieren. Oder so irgendwelche, ich sag mal, Hebel im Stress. Außer du hast die letzten 20 Jahre nichts anderes gemacht, wie irgendwelche Hebel angewandt, Befreiungshebel oder, ne? Das wissen wir auch aus Erfahrung. Dann wird auch das spannend im Stress. Was aber zum Beispiel immer klappt, sind vitale Punkte. Immer heißt, das muss ja auch funktionieren, wenn das Gegenüber vielleicht unter Drogen oder Alkohol steht. Vitale Punkte sind beispielsweise die Augen, der Kehlkopf, die Genitalien, super unangenehm beim Mann. Also es wird irgendeine Reaktion kommen, wenn ich da hinschlage. Ne? Oder auch so, ich sag mal so, einzelne Finger zu greifen, greifen und wie ein Joystick benutzen, in alle Richtungen drehen, wird auch eine Reaktion kommen, weil das Gelenk wahrscheinlich nicht so bleibt, wie es vorher war und das wird erstmal jeden irritieren. Also vitale Punkte sind so stumpfe Punkte, die ich den Leuten beibringe, wo ich sage, okay, da brauche ich nicht viel Technik, aber ich muss halt wissen, wo ich hinschlagen. Dürfen aber auch nicht so filigran sein, dass ich im Stress wieder versuchen muss, die irgendwie zu finden, weil ich finde, zum Beispiel die Augen finde ich immer beim Gegenüber, immer. Kehlkopf finde ich immer, aber alles auch immer mit Maß und Ziel, ganz wichtig. Nicht jedem gleiches Auge ausdrücken lernen, nur weil er mich nach dem Weg fragt. Aber ich sage immer so, ich habe lieber haben als brauchen. Ich habe eine Backup-Strategie. Wenn der Worst Case kommt, weiß ich, okay, jetzt gilt's und jetzt muss ich aber auch mit 100% Gas geben. Da gibt's meiner Ansicht nach auch keinen, ich mache so ein bisschen Aua, weil er macht ja auch nur ein bisschen Aua, sondern es gibt nur einen, oh, der will mir wehtun und jetzt geht's drum, ich komme nicht weg, jetzt muss ich mich irgendwie möglichst zügig aus der Situation befreien. Ich habe eine Situation, die ich selbst nicht hergeführt habe, aus der ich nicht gehen kann und jetzt muss ich möglichst zügig da rauskommen. Und dann helfen diese vitalen Punkte halt gut. Wie gesagt, immer mit Maß und Ziel. Und da habe ich so, ich sag mal, 5, 6 Sachen, die ich den Leuten immer wieder beibringe, mit denen sie dann arbeiten können.
Und wie lange brauche ich da, bis ich das drauf habe? Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und habe gar keine Ahnung, wie lange brauche ich, damit ich dann sage, okay, jetzt mache ich mal einen um, wenn es drauf ankommt, ne?
Also ich sag mal so eine Stunde. Nicht, Mann.
Eine Stunde.
Also auch okay. Da, das ist auch wieder super wichtig. Deswegen habe ich habe ganz früher, vor 15, über 15 Jahren, habe ich ganz viel Techniken gemacht. Ich sag mal, die Basis, die man bei mir immer bekommt, ist das Thema Wahrnehmung. Körpersprache, Mimik. Also Lesen von Körpersprache und Mimik beim Gegenüber, unabhängig von diesen Vorkonfliktzeichen von vorhin. Die eigene Selbstsicherheit und die an der eigenen Körpersprache und Co. arbeiten, an der eigenen Wahrnehmung arbeiten. Und dann kommen die Techniken. Und die Techniken muss ich in Wiederholungszahlen immer wieder machen. Deswegen ist es einfach, es sind einfache Sachen, die ich üben müsste, die muss ich aber auch üben. Dafür brauchst du mich auch nicht mehr. Du lernst bei mir einmal, wo die vitalen Punkte wären zum Beispiel, dann musst du die für dich halt immer wieder üben. Und das heißt nicht, dass du deinem Partner oder der Partnerin immer wieder die Augen ausdrücken musst, sondern es geht nur darum, okay, ich gehe es mal strategisch durch. Was, wo, wie. Ich habe zum Beispiel hier so einen Bob heißt das Teil, so eine Kampfsportpuppe, da kann ich immer wieder für mich die Sachen üben. Und auch da so ein Selbst, also so Standard-Selbstverteidigungskurs zeigt ja ganz oft nur Techniken. Und das ist für mich, du gehst rein, lernst ganz viele Techniken, kommst raus und gehst nachher noch schneller K.O. als davor. Warum? Ist interessant zu wissen, habe ich vorhin, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wenn du im Hochstress bist, dann bist du in so einer Schleife, in so einer, also Oder-Loop heißt es im Englischen. Ich habe es mal in EVA-Modell umgewandelt. Also du hast eine Eingabephase, eine Verarbeitungsphase, eine Ausgabephase. Eingabephase ist alles, was ich sehe, höre, rieche, fühle, schmecke. Meistens wird es sehen oder spüren sein, je nachdem, wie schnell ich war. Und je mehr Auswahlmöglichkeiten ich jetzt lerne, desto länger brauche ich zum Reagieren. Das heißt, wenn ich nur von einer auf zwei Auswahlmöglichkeiten erweitere, zum Beispiel bei einem Schlag, bei einem geraden Faustschlag, dann brauchst du 58% länger zu reagieren und zu überlegen, was nutze ich jetzt. Das heißt, wenn ich dir 10 Sachen zeige, du kommst aus meinem Seminar raus, sagst, alles klar, jetzt bin ich John Wick, gehst raus auf die Straße, der schlägt zu und du gehst sofort K.O. Warum? Weil dein Gehirn in der Schleife hängt. Das heißt, auch da möglichst wenig Sachen, universelle Sachen, die funktionieren. Stumpf ist Trumpf, so hart es klingt, weil es ja nur dazu dient, rauszukommen und nicht für Hollywood und soll auch nicht schön ausschauen, auch auf Überwachungsvideos, sondern es ist wirklich nur für mich, um irgendwie rauszukommen.
Und das sind genau dieselben Techniken, beziehungsweise genau die Herangehensweise habe ich auch bei mir im Coaching. Nicht möglichst viel. Ja, das sieht toll aus, oh, geil, noch mehr. Ja, und dann bist du da, ja, was mache ich davon, sondern wenige Sachen, wie du es jetzt auch gerade nochmal erklärt hast und die aber dann so, dass sie auch funktionieren. Ne? Und du hast eine Sache angesprochen, die Selbstsicherheit, Thema Grenzen setzen. Ganz viele Menschen, die mich jetzt kontaktieren, gerade auch wenn es um Coaching geht, haben da Probleme, Grenzen zu setzen und irgendwo mit einem Angriff zu rechnen, beziehungsweise diese Überschreitungen dann, haben ja damit auch was zu tun, bevor eigentlich diese körperliche Gewalt losgeht, haben wir das ja schon auf einer anderen Ebene, dass jemand meine Grenzen nicht beachtet, indem er mir vielleicht auch einfach zu nahe kommt. Wie kann ich das hinbekommen, dass ich mich generell da rechtzeitig besser abgrenze? Du hast ja gesagt, wir sollten diesen Abstand wahren und da rausgehen. Was wäre da dein Tipp noch?
Also auch da, ich glaube, da werden wir zwei uns nicht viel unterscheiden, weil im Coaching ist es das Gleiche. Auch da kann ich ja nur Grenzen setzen, wenn ich meine Leitplanken kenne. Wenn ich meine Werte kenne, wenn ich weiß, wo ich stehe, wenn ich weiß, wofür ich stehe. Und das ist oftmals aus meiner Erfahrung nach der Haupthinderungsgrund. Die Menschen wissen nicht, was so ihre Werte sind und die setzen oftmals, also die haben wenig Selbstwertgefühl, klingt falsch, aber die haben, die setzen sich nicht an Prio 1. Die machen sich mehr Gedanken darüber, was wäre, wenn ich jetzt verteidige, dann kommt vielleicht XYZ, die und die Bestrafung oder, statt zu denken, okay, pass auf, das ist bis hierhin und nicht weiter und ab da muss ich klar kommunizieren, was los ist. Und auch wirklich klar, respektvoll, also höflich, sachlich bestimmt, sagt man ja immer, ne? Aber das muss ich klar kommunizieren können. Und dafür muss ich aber auch wissen, wo sind meine Grenzen. Ist im Alltag so, bei Standardsachen, ne? Wenn ich normale Konflikte habe, aber ist bei sowas natürlich auch. Weil wenn ich jetzt zulasse, dass jemand mir zu nahe kommt, dann bin ich ausgeschieden, weil jeder Angriff draußen ist schneller, härter und unvorhergesehener, als wir uns vorstellen können. Und deswegen muss ich für mich eine klare Linie haben. Und die kann ich aber nur haben, wenn ich mir auch bewusst bin, wo möchte ich eine Linie ziehen. Und wenn ich für mich sage, na ja, also ich glaube jetzt immer nur ans Gute im Menschen und ich lasse den Druck mal ein wenig näher ran, das wird schon so passen, dann wird es halt spannend. Und das ist halt was, das muss man für sich erstmal rausfinden, okay, und da ist wieder interessant und wichtig zu wissen, okay, was für Fähigkeiten habe ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt noch handlungsfähig und wo bin ich eigentlich schon ausgeschieden? Und durch dieses Bewusstsein ist es oft so, dass die Menschen checken, ah, Moment mal, ich muss die Grenze früher ziehen, weil da wird es dann wirklich schwer. Und alles in allem, und das wirst du auch bei dir im Coaching so haben, steht und fällt es wieder mit der eigenen Resilienz, der Widerstandsfähigkeit. Okay, auch da wieder Verantwortungsübernahme, Lösungsorientierung und so weiter. Wie gehe ich überhaupt damit um? Und das ist meiner Erfahrung nach inzwischen, lässt es auch ein bisschen nach, diese Resilienz und dieses bewusste Verantwortung übernehmen für mich und meine eigene Gesundheit, weil steht und fällt ja nicht nur meine Gesundheit im dümmsten Fall, sondern bin ich mit der Familie unterwegs, auch von Frau und Kind. Auch wenn jetzt, ne, es könnte auch, also auch von Mann und Kind, kann man jetzt setzen, wie man möchte. Also auch da immer zu schauen, okay, wie schaffe ich es für mich, Klarheit zu schaffen, im ruhigen Raum, zu Hause, ohne dass ich im Stress bin und dann peu à peu zu schauen, okay, wie mache ich das draußen, wie kommuniziere ich es früher? Weil auch da sind wir wieder beim Thema, setze ich Grenzen frühzeitig, dann wirke ich nicht mehr wie ein Opfer. Es geht für mich schon, also auch da wieder, sorry, wenn ich jetzt im Redefluss bin, aber da erzähle ich ganz gerne jetzt wieder ein Beispiel. Hatte ich jetzt bei Frauenkursen oft, du sitzt in der U-Bahn, du setzt dich hin, es kommt, setzt sich einer gegenüber hin, wo du merkst, oh, da passt was nicht. Der starrt mich an, ich fühle mich unwohl, ich habe ein komisches Bauchgefühl. Da spielen ganz viele Aushalten. Also Aushalten heißt, die bleiben sitzen, weil sie sagen, naja, dann denkt er, ich bin dann unhöflich, wenn ich gehe, oder der denkt, er stinkt oder keine Ahnung was, und bleiben sitzen. Da sage ich, ja, aber was wäre, wenn du aufstehst? Ja, okay, dann hätte ich erstmal das Gefühl nicht mehr, sage ich, genau. Und nicht nur das, sondern du stehst auf, gehst weg, setzt dich woanders hin oder stellst dich woanders hin und er kommt nach. Ja, sorry, aber was brauche ich denn mehr? Oftmals ist ja dieses, ich weiß nicht, ob ich Grenzen setzen muss, weil mir noch nicht klar ist, dass jemand die Grenzen überschreiten will. Und dann weiß ich's. Und wenn ich das, na, auch da, wenn ich das erstmal, ich sag mal, respektvoll kommuniziere und merke, okay, der reagiert gar nicht drauf, dann weiß ich, okay, auch da stimmt was nicht. Und dann muss ich halt bestimmter und bestimmter werden. Diese Abstufung. Und das darf ich aber auch trainieren. Und nicht erst, wenn ich im Hochstress bin, weil dann wird die Stimme meistens höher, dann kommt der Stress und dann wird's auch nicht mehr so souverän rüberkommen. Als wenn ich das jetzt im Alltag trainiere und auch immer wieder mal in Szenarien reingehe, kann nicht jeder, ist mir klar, aber in Szenarien reingehe, wo ich mir überlege, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, wie kann ich da am besten agieren?
Du hast jetzt gerade angesprochen, Frauenkurse. Und da würde mich auch mal interessieren, einmal die Unterschiede in den Bedrohungssituationen, die ein Mann erlebt und eine Frau erlebt und auch was den Selbstschutz betrifft, was du dafür Besonderheiten vermittelst jeweils.
Also auch da darf man realistisch bleiben, auch da, du kennst die Statistiken wahrscheinlich auch, Partnerschaftsgewalt ist eigentlich das, was am meisten passiert. Also selten ist es ein Wildfremder, der eine Frau angeht, sondern jemanden, den ich kenne, Partner oder Ex-Partner. Wie gesagt, Statista kann jeder selbst eingeben, da sieht man mal, was da so abgeht. Das heißt, auch da geht es ja schon los zu erkennen, okay, wen habe ich da in meiner Nähe, in meinem näheren Umfeld, und da die Red Flags zu erkennen. Okay, wie verhält er sich? Was hat er für, also du hast ja auch jetzt eine super Serie rausgebracht mit Gaslighting, Manipulation und Co. allgemein. Das ist super interessant. Allein das würde da schon helfen, zu schauen, okay, ich habe eine bessere Wahrnehmung und einen guten Gefahrenradar. Weil da geht's los. Und dann ist auch da, aufgrund dessen, dass das Ganze oftmals auch in geschlossenen Räumen stattfindet, weil es ja bekannte Personen sind, die Verteidigungsmöglichkeiten, wie gesagt, auch da wieder Pfefferspray und Co. fällt raus. Da muss ich frühzeitig Grenzen setzen. Und da bringe ich Frauen halt auch eigentlich ähnliche Sachen bei wie Männern. Warum? Weil es gar keine andere Option gibt. Also diese vitalen Punkte sind genauso wichtig, genauso wie der Gefahrenradar wichtig ist. Da ändert sich nicht wirklich viel, außer dass das Umfeld im Optimalfall zu meinen Gunsten verändert werden sollte. Wenn ich mich in eine suboptimale Position bringe, ich sitze irgendwo im Fahrzeug zum Beispiel, auch da, wen lasse ich ins Fahrzeug? Auf was achte ich? Es geht schon beim Getränkebestellen los. Ne? Also jetzt Männer sind jetzt seltener betroffen von irgendwelchen K.O.-Tropfen, Frauen schon. Zu schauen, okay, was mache ich mit meinem Getränk? Stelle ich es irgendwo unbedacht ab oder habe ich es immer vor mir? Habe ich meine Hand drüber, habe ich sie nicht drüber? Gibt es auch gute Videos, wie Männer im Vorbeilaufen, blub, was reinschmeißen und kurz danach, ne, ist die Frau out of order. Also bei sowas, das sind natürlich andere, anderes Gewaltpotenzial als bei uns Männern. Ne? Und faktisch werden Männer zwar häufiger Opfer von Gewalttaten, nichtsdestotrotz ist es bei Frauen dann meistens auch so, ich sag mal, traumatisierend ist alles, aber geht es gerade in Richtung Vergewaltigung und Co. oder Massenvergewaltigung leider inzwischen auch, wo ich sage, pah, da sind die Auswirkungen halt massiv und da muss ich auch, müssen tue ich gar nichts, da sollte ich auch frühzeitig so aggressiv agieren, dass es Gegenüber weiß, wow, habe ich ja doch das falsche Opfer ausgesucht, das ist eine Täterin, will ich jetzt eher nicht haben.
Und wie kann ich das dann bewerkstelligen, wenn ich jetzt als Opfer ausgesucht wurde frühzeitig, dass ich mich dann trotzdem noch verteidigen kann, auch wenn ich ja die Hälfte bin von meinem Gegenüber. also körperlich unterlegen bin. Du hast ja schon gesagt, die Weichteile, Weichstellen raussuchen, aber wie könnte das praktisch dann aussehen?
Ja, auch da. Eier. Ja, genau, zum Beispiel. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Tritten, weil durch Tritte mache ich mich instabil im Stand. Und wenn ich meinen Stand verliere, gerade wenn ich leichter bin, dann geht es sehr schnell zu Boden, was ich ja vermeiden will. Aber jetzt, also mit Tritt meine ich zum Beispiel auch ein Knie, wäre gut. Knie, ich stabilisiere mich am Störerkörper und ne, nutze das Knie, um das mal, wenn er eh schon nah dran ist, ne, dann kann ich ihm auch Geschenke geben, wenn er welche will. Genauso wie die Augen sind auch nah dran. Die Augen finde ich immer, wenn ich weiß, wo die Ohren sind, finde ich auch automatisch die Augen. In die Augen gehen, an den Kehlkopf gehen. Das sind, oder wie ich es vorhin gesagt habe mit den Fingern, ne, wenn er irgendwo die Hand anlegt, da ist auch okay, ich nehme mir einen einzelnen Finger und nutze den wie einen Joystick in alle Richtungen. Immer mit Impulsen arbeiten, nie Kraft gegen Kraft, da verliere ich, aber Impuls gegen Kraft gewinne ich immer. Was meine ich damit? Wenn ich einen Finger habe und halt dagegen, werde ich schwach. Wenn ich einmal ruckartig in alle Richtungen drehe, wird was passieren. Wenn ich die Augen leicht reindrücke, dann kann er vielleicht noch zuzwicken. Wenn ich es ruckartig mache, komme ich auf jeden Fall dahin, wo ich hin will. Genauso ist es mit Kehlkopf und Weichteilen auch. Ne? Auch da zu schauen, wie komme ich überhaupt noch hin, in welcher Situation bin ich? Kann ich reinschlagen? Kann ich greifen und ziehen? Also wie gesagt, es wird immer eine Reaktion kommen, egal wie die aussieht, aber es kommt eine. Und dann habe ich die Chance, auch da wieder mit der Prämisse zu schauen, wie komme ich möglichst zügig weg. Und da ist wirklich extrem wichtig, aus meiner Erfahrung, ich habe, ich glaube, weit über 1000 Frauen inzwischen auf Seminaren gehabt, so dieser nächste Step, dieses, oh, das ist aber brutal, wo ich sage, ja, aber echte Gewalt, auch wenn es oft anders aussieht, es geht schon los beim Üben von Würgern. Wenn ich Würger bei Selbstverteidigungskursen sehe, dann ist das so ein halber Shades of Grey Würger. So, ne, ich bin noch unsicher, ist es wirklich gewalttätig oder nicht, sondern wenn der Würger draußen passiert, dann ist der so brutal. Und da ist das Wichtigste erstmal zu schauen, oh, ich kriege gar keine Luft mehr. Shit, das, diese Panikattacke kommt dann hoch. Und da hilft auch kein leichtes, ich mache mal dies oder das, sondern da hilft nur volle Brutalität. Und auch da diese Hemmschwelle mal, sich dieser Hemmschwelle bewusst zu sein und zu wissen, okay, wie kann ich da drüber gehen? Und wenn ja, was mache ich dann für mich? Ich lege mir 2, 3, 4 Sachen zurecht. Eins davon wird dann immer irgendwo anwendbar sein und die halt mit aller Konsequenz durchziehen. Und da ist es oftmals so, diese Hürde, aus meiner Erfahrung, ich habe auch schon Kurse gehalten für Frauen, die leider so den Worst Case erlebt haben, also Vergewaltigung und Co. Und die wieder aus dieser Situation wieder rauszubringen, wieder in die Selbstwirksamkeit zu bringen, ist extrem schwer. Aber auch da war die Frage ganz interessant, so oder allgemein bei Frauenkursen, wenn jemand kommt, der ist 2 Meter groß, 2 Meter breit, hast du eine Chance, dich gegen den zu wehren? Kommt ganz oft, boah, nee, keine Chance. Wenn ich das gleiche Szenario nenne und sage, pass auf, stell dir vor, deine Tochter, deine Mutter, deine Schwester, egal wo, hat einen Mann vor sich, 2 Meter groß, 2 Meter breit, kannst du was machen? Boah, dann werden die richtig asozial. Warum? Weil es das Leben von der geliebten Menschen ist und da legen die richtig den Schalter um. Und das dürfen sie lernen für sich selbst auch. Dass sie sagen, okay, mein Leben ist erstmal das Wichtigste, ich muss schauen, wie ich da überleben kann. Und dann darf auch, muss, soll, nennen es wie man möchte, dann muss ich Gewalt mit massiver Gegengewalt agieren. Und auch, weil ich möglichst zügig raus will. Nicht, weil ich jetzt sage, okay, ich spule jetzt wie bei John Wick alles runter, sondern ich will, eins reicht mir aus. Wenn mir das reicht, der erste Druck ins Auge, und jeder hat Angst um sein Augenlicht, ein Druck ins Auge reicht, dass der zurückweicht und ich schaff's dann wegzukommen, dann ist das ist das Ziel. Und nicht zu schauen, was habe ich alles im Selbstschutz oder Selbstverteidigungskurs gelernt, ich muss da alles runterspulen. Genau.
Und wenn man jetzt überlegt, wir gehen raus am Abend, was sind da die gefährlichsten Orte aus deiner Sicht? Oder generell gibt es da von den Tageszeiten, von den Orten, die schreckliche Tat in Aschaffenburg war ja vormittags, Kindergartengruppe am helllichten Tag. Aber gibt es irgendwie Orte und Zeiten, wo du sagst, da ist es besonders gefährlich, das würde ich meiden?
Also ich persönlich glaube, dass natürlich am Abend, egal wo, gefährlicher ist, weil auch da Täter wollen ja keine Aufmerksamkeit und je weniger ich sehe durch die Dunkelheit, desto eher würde ich natürlich zum Übergriff neigen. Ne? Wirst du auch aus eigener Erfahrung wissen, also die meisten Gewalttaten finden schon am Abend statt und auch da meistens so rund um, sagen wir, Diskotheken, Parkhäuser jetzt nicht mal, womit am meisten immer geworben wird oder wo so dieses, wenn man irgendwelche Videos sieht, ist immer so dieses Parkhaus oder nachts allein im Wald. Ja, nachts allein im Wald. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gefährlich ist. Warum? Weil der Täter sich ja im Wald verschanzen müsste und warten, bis irgendwann mal jemand vorbeiläuft, den er angreifen kann. Also auch da glaube ich wirklich so dunkle Straßen, rund um, ich sag mal, auch Bahnhof. Bahnhof ist inzwischen für mich so ein Faktor, wo ich weiß, da ist ganz viel Gewaltpotenzial, zumindest in meiner Wahrnehmung. Kann meine persönliche Wahrnehmung sein, ist da viel Gewaltpotenzial da. Da schon zu schauen, okay, wie kann ich es meiden? Wie kann ich vor allem solche Gruppen umgehen, ohne dass ich unsicher wirke? Schon, also auch da. Damit steht und fällt es ja wieder. Aber solche Sachen sind für mich, oder Unterführungen irgendwo, wo ich halt wenig Publikumsverkehr habe. Und wenn ich aber da eine gute Wahrnehmung habe, ist auch da die Gefahr nicht wirklich hoch, weil ich merke ja, wenn jemand hinter mir läuft. Ich zum Beispiel, wenn jemand, ne, wenn ich jemand hinter mir laufen lasse und ich merke, der ist mir zu nah dran, dann mache ich halt kurze Pause, lass den vorbeilaufen und dann laufe ich wieder weiter. Auch eine einfache Option, ne? Also, ja.
Das habe ich mal von jemandem gelernt, der beim Sondereinsatzkommando war, mit dem ich befreundet war, in der Ausbildung, ein Kollege, und hat mich mal besucht und der ist immer stehen geblieben, hat geschaut, da habe ich gesagt, was ist los, ja, wenn jemand hinter dir läuft. Das ist irgendwie so hängen geblieben bei mir auch, muss ich sagen, eher daher, aber ja.
Aber auch da, ganz kurz noch, auch da ist natürlich oft so, was macht man, es läuft jemand hinter mir, dann wird das Handy in die Hand genommen, getippt oder es wird so getan, als wird telefoniert, wo ich sage, mach das nicht. Das ist erstens so tun, das Telefonieren, das ist bei Männern sowieso super spannend, weil wir können das ganz schlecht simulieren, da kommt nur Oder auch so, wenn ich wirklich telefoniere, dann bin ich ja abgelenkt. Also auch das macht keinen Sinn. Deswegen lieber, wenn ich sowas merke und fühle mich nicht gut, alles klar, kurzer Stopp, auf Seite gehen, vorbeilaufen lassen, dann siehst du auch gleichzeitig die Person, wer ist das überhaupt? Bleibt die Person auch stehen? Weiß ich, okay, alles klar. Scheint irgendwas nicht zu passen, aber läuft die Person weiter, bin ich auch wieder entspannt und habe wieder einen Blick. Oder sie.
Du hast jetzt gerade den Bahnhof angesprochen, das fällt mir schon seit einigen Jahren auf, egal in welcher Stadt ich bin in Deutschland, rund um die Bahnhöfe. Nee, also Wohlfühlen ist was anderes. Was denkst du eigentlich, warum versammeln sich diese ganzen Gruppen, die uns kein gutes Gefühl geben, immer rund um so einen Bahnhof?
Interessante Frage. Also ich persönlich glaube, weil die Gruppen ja nicht zwangsweise da ortsansässig sind, sondern weil die ja von allen möglichen Richtungen sich dann da treffen, das ist ein guter Treffpunkt. Du kannst bis 9 Uhr, glaube ich, oder was hier, kannst du noch Alkohol konsumieren, beziehungsweise kriegst du noch Alkohol. Und ansonsten ist es halt ein Dreh- und Angelpunkt. Ne? Das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor. Und deswegen treffen sich ja da auch immer Gleichgesinnte. Ne? Du bist der Schnitt der 5 Menschen, die dich umgeben, und oftmals sind es halt alle ähnliche Charaktere, die dann auch, ich meine, es gibt auch welche, die stehen da rum und sind entspannt, aber es gibt auch viele, die inzwischen, ne, genau beobachten, wer vorbeiläuft, und gerade bei Frauen, zumindest ist es so das Feedback, das ich so bekomme, gerade bei Frauen sind sie halt dann sehr offensiv, und das ist halt schwierig, und wenn es nur offensives Nachgerufe ist und so, ist es, macht es ja kein gutes Gefühl, ne. Und man weiß immer nicht, wo ist die Grenze und wo ist sie nicht. Auch da, wie gesagt, immer Statistiken im Blick und immer, ne, im Bahnhof sind ganz viele Kameras, die wissen schon auch, auf was sie aufpassen müssen, theoretisch. Ne? Also am Bahnhof bin ich eigentlich mehr oder weniger sicher, aber auch da, wirst du auch erlebt haben, gibt es natürlich auch Situationen, wo die Kameras erstmal scheißegal waren. Dann habe ich einen Soziopathen oder Psychopathen vor mir, dann ist dem auch die Kamera scheißegal. Dann agiert er trotzdem.
Meine letzte Zugfahrt, schon länger her, war in Uniform. Und dann bin ich an den Bahnhof, warte da, dann war erstmal eine größere Menschengruppe, die sich gegenseitig attackieren wollte. Also da war es noch hell am späteren Nachmittag, dann eine Riesenschreierei von der Frau, Polizei, Polizei. Dann habe ich da dazwischen gebrüllt, dann ist diese Gruppe auseinandergerannt. Dann habe ich auf meinen Zug gewartet, wie gesagt, war privat, aber in Uniform auf der Heimfahrt. Dann ist jemand an mir vorbeigelaufen, auf und ab, der geistig scheinbar auch verwirrt war. Der hat so Luftboxen gemacht und die ganze Zeit Scheiß Deutschland geschrien. Dann bin ich mit dem Zug gefahren, in Frankfurt ausgestiegen, und dann ist jemand alkoholisiert mit einer Bierdose in der Hand auf mich zugerannt, hat mich angebrüllt, ich soll mich sofort an die Wand stellen. Ich habe ihm dann gesagt, besser ist es, wenn du jetzt hier gehst, und da war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, also Wohlfühlen ist auch für mich was anderes, von daher kann ich das nur absolut bestätigen, und das war meine Erfahrung, ist jetzt schon einige Monate her, seitdem bin ich auch keinen Zug mehr gefahren, ich bin kein Bahnfahrer, aber habe mich da auch wirklich nicht gerade so wohlgefühlt. Ne?
Wie du sagst, es geht ja auch nicht darum, dass du dich, bei deiner Größe auch, ne, oder allgemein von der Statur her, können wir uns ja verteidigen. Trotzdem ist das Gefühl kacke, weil du weißt ja nie, die Spielregeln ändern dir. Also nicht so, dass auch alles klar, wir stehen gegenüber und machen jetzt einen Faustkampf, sondern auf einmal wird aus einem Faustkampf ein Messerkampf und du hast es aber nicht gesehen. Und die ersten Treffer, die du bekommst, sind vielleicht keine Schläge, sondern Stiche gewesen. Also die Spielregeln sind ja nicht mehr klar, und deswegen ist das immer mit einer großen Gefahr verbunden. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Realismus meiner Ansicht nach, um dann zu schauen, okay, wie kann ich sowas umgehen? Dann mache ich's. Dann brauche ich mich nicht in die Situation begeben. Und auch da wieder natürlich jetzt, je nachdem, wie man gestrickt ist, geht man auch gern bei anderen dazwischen. Ne? Also auch da, wenn ich jetzt merke, okay, es sind zwei Gruppen, oder einer hatte ich auch schon, war am Bahnhof, bin unterwegs gewesen, und da wurde einer am Boden zusammengeschlagen, wo ich sage, okay, auch wenn ich privat unterwegs, gehe ich jetzt hin und interveniere da auch mit der nötigen Klarheit. Und auch das ist ja inzwischen super schwierig, weil auch da medial merkt man ja auch, was oft passiert, wenn du dazwischen gehst. Dann wird auf einmal, ne, wird der Schalter umgelegt, und dann bist du das Opfer und im schlimmsten Fall das Todesopfer. Und das ist schon auch hart. Weil auch da gibt es ja keine Grenzen mehr. Weißt du, früher ist dazwischen und dann war es vielleicht vorbei. Jetzt, wenn du dazwischen gehst, ne, kippt die ganze Lage und entweder sind alle gegen dich oder aber es reicht ja schon mit diese Aggressoren, wo ich vielleicht was übersehen habe, auf einmal auf mich losgehen und ich bin in einem Messerkampf. Und bei der Messerverteidigung, da brauchen wir auch nicht drüber reden, glaube ich, dann sind 99,9% der Sachen, die draußen gezeigt werden, Bullshit. Weil Messerverteidigung in dem Fall gibt es meiner Ansicht nach nicht. Es gibt nur einen guten Gefahrenradar und eine Verletzungsminimierung, aber kein, also wenn du das machst, dann kannst du dich super verteidigen. Das wird nie gut ausgehen.
Ja, da würde ich auch gerne nochmal auf die Situation in Mannheim mit dem Kollegen, mit dem Rufen, der da ums Leben kam, noch einmal kurz eingehen. Bei mir war es so, kurz danach mit der Zugfahrt, bei mir habe ich gesagt, ich will auch gar nicht mehr Zug fahren in Uniform, weil ich sitze dann vielleicht entspannt, da irgendein durchgeknallter Nachahmer kommt, sticht dir das Messer in den Hals, du musst ja heute mit allem rechnen. Und da gab es ja dann Stimmen, die gemeint haben, der Kollege der hätte da irgendwas falsch gemacht. Du hast Ahnung, du machst es seit 30 Jahren, was sagst du dazu?
Auch das, ich finde es im Nachhinein immer super spannend, was für Experten sich auf einmal auftun, die alles besser wissen. Wer noch nie in einer Situation war, wo es um massive Gewalt ging, und ich denke, das wirst du genauso schon erlebt haben wie ich, dann ist das, was du gerade machst, die beste Option. Und klar kann es sein, dass du vielleicht mal gepennt hast, was nicht erkannt hast, aber der hat das richtig oder das falsch gemacht, das kann man im Nachhinein nicht bewerten, weil du kennst nicht alle Faktoren. Hat er irgendwas nicht sehen können? Hat das und Stress, ne? Ich verwechsel vielleicht Täter-Opfer, das kann ja genauso passieren. Aber das war so, das war allgemein eine super schwierige Situation. Und woran liegt's auch da? Weil das eine ganz neue Form von Gewalt ist. Das ist das Nächste. Also ich gehe ja erstmal nicht davon aus, dass jemand mit einem Messer so brutal auf jemanden einsticht. Ich meine, das Video haben wahrscheinlich die meisten gesehen. Mhm. Sorry, aber das ist ja, also auch allein wenn man sieht, wie dieses Messer in den Hals reingerammt wird. Das ist ja eine Aggressivität und eine Brutalität. Und da musst du ja so abgestumpft sein, dass du mit sowas erstmal als Polizist auch nicht rechnest, egal was du schon erlebt hast. Maximal, wenn du in der Sondereinheit bist, aber dann hast du auch eine ganz andere Voraussetzung und gehst auch in solche Situationen mit der entsprechenden Ausstattung rein. Aber der Kollege, alles Verkettung ganz vieler suboptimaler Umstände, aber da kann man dem Kollegen nicht sagen, er hat was falsch gemacht, sondern falsch gemacht hat derjenige, was der da mit einem Messer spazieren geht und die Leute absticht, faktisch. Und da muss ich mich immer ein bisschen regulieren, sag ich mal, Emotionsregulation, ne? Dass ich da nicht in die Wut umkippe, aber ich finde im Nachhinein diese Meinungsmache und dieses, ne, wer da was wie falsch macht und warum musste man schießen oder nicht, grenzwertig, sag ich mal, grenzwertig.
Das ist unter aller Kanone und danke nochmal für deine Einschätzung dazu. Jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende unserer Episode. Und mir wäre ganz wichtig, nach den vielen hilfreichen Aussagen und Tipps, die du uns gegeben hast, was können wir jetzt zusammengefasst tun, jeder von uns, damit wir sicherer leben? Gibt es da überhaupt eine Option oder sagst du, leb dein Leben und ja, du brauchst doch das Vertrauen, dass es gut geht am Ende?
Ich denke, zum einen ist es schon wichtig, trotzdem die Realität mit dem abzugleichen, was man aktuell empfindet. Also ich sage ja, Statistiken ist das eine, Hell-Dunkelziffer, aber trotzdem zu schauen, okay, man hat ja so diesen Bestätigungsfehler, wenn ich jetzt was sehe oder wenn ich auf was fokussiert bin, dann sehe ich auch nur noch das. Und ich habe ja trotzdem die Chance, dass ich angegriffen werde, ist ja jetzt nicht bei 100%, wenn ich abends weggehe oder wenn ich allgemein unterwegs bin. Ne? Aber ich glaube, so eine gesunde Wahrnehmung, eine gesunde gesunden Umgang mit dem Thema, was passiert um mich rum? Nicht so viel unbedacht durch die Gegend laufen, ist halt schon erster Step, den ich für mich entscheide. Entweder, also ab jetzt, wenn man es gehört hat, macht man es entweder bewusst oder macht es bewusst nicht. Aber es gibt da nur die Option. Und dann zu wissen, okay, grundsätzlich bin ich handlungsfähig. Es ist ja oftmals auch so, dass man dann diese mentale Einstellung, und das haben wir ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, damit steht und fällt es. Und durch das, dass ich mental sage für mich, okay, zum einen, ich bin resilient, zum zweiten aber auch, ich bin selbstsicher, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Dadurch habe ich ein ganz anderes Auftreten. Und dadurch werde ich auch seltener vielleicht in solche Situationen geraten. Und dann zu wissen, aber selbst wenn es passiert, habe ich eine Handlungsoption. Aber dafür brauche ich halt auch welche und darf mich mit dem Thema auch mal auseinandersetzen und schauen, okay, wo habe ich schon Fähigkeiten, was kann ich tun, was möchte ich tun oder was möchte ich vielleicht auch nicht tun. Und dadurch kann ich auch wesentlich besser damit umgehen. Jordan Peterson, da gibt es ja ein Zitat, so you have to be a monster first and then learn to control it. Das heißt, du musst dich erst zum Monster machen und dann lernen, das zu kontrollieren. Das ist so der, na, dieser Männlichkeitsgedanke, na, ich bin jetzt erst, aber da ist ein Quäntchen Wahrheit dran, ich muss mich erstmal befähigen, um dann zu sagen, ich mache bewusst nichts oder ich reagiere bewusst nicht mit Gewalt beispielsweise, wenn ich es nicht muss. Also je mehr Fähigkeiten ich habe, desto besser kann ich damit umgehen, desto selbstsicherer trete ich auf und desto besser kann ich auch jetzt in der heutigen Zeit, wenn ich unterwegs bin, damit umgehen, wenn doch mal eine Situation kommt, wo ich merke, irgendwas sagt mir, da stimmt was nicht, und dann zu schauen, okay, wie komme ich da am besten raus? Oder wenn es darauf ankommt, zu überlegen, okay, möchte ich Handlungsoptionen haben? Und wenn ja, wo kriege ich die her und wie kann ich damit umgehen?
Und um das dann auch umzusetzen und zu erreichen, was ist da aus deiner Sicht die wichtigste, ja, mentale Einstellung, die wir haben sollten, um an den Punkt zu kommen, dieses Monster, sag ich mal, zu werden, was die Handlungsoptionen hat, aber nicht braucht, idealerweise?
Ja, auch da ist es wieder so dieses, den eigenen Selbstwert, ne, diese Selbstakzeptanz, Selbstwert, diese Selbstwirksamkeit wieder zu befähigen, dass ich weiß, okay, eigentlich ist erstmal ist wichtig, dass ich irgendwie überlebe, dass ich gut klarkomme, dass ich auch weiß, wofür ich stehe und wie ich damit umgehen kann. Und wenn jemand das nicht hat, wenn es innerlich schon diese mentale Klarheit, dieses Bewusstsein auch, kann ich überhaupt Gewalt anwenden? Möchte ich es überhaupt? Und wenn ich es nicht möchte, was ist die Konsequenz draus? Da halt wirklich zu wissen, okay, was möchte ich überhaupt haben? Und jeder trifft da seine Entscheidung für sich. Ich verstehe auch Menschen, die sagen, ey, ich bin komplett gegen Gewalt. Das heißt aber nicht, dass jemand anders vielleicht die Spielregeln macht und ich spiele bei einem Spiel mit, wo ich die Regeln anders gelernt habe. Schwieriges Thema, glaube ich, weil es eben auch da, manche nehmen ja bewusst nur die guten Sachen wahr. Die nehmen jetzt diese Fälle, wie jetzt aktuell, auch nicht so wahr, wie sie vielleicht sind. Ich glaube, so der Mittelweg ist wichtig. Und je klarer ich mir da werde, desto klarer werde ich mir, wie ich für mich einstehen möchte, wie ich da stehen möchte und wie meine mentale Stabilität ist, meine Resilienz. Ich sage, das Thema habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist die eigene Resilienz, damit steht und fällt es meiner Ansicht nach ganz oft. Und dadurch werde ich mental stärker und habe auch ein ganz anderes Auftreten. Und dann kann ich schauen, was ich noch on top drauf packe.
Also eine gesunde, klare, bodenständige Sicht der Dinge, die hilft uns überall weiter. Das, was immer seltener wird in der Menschheit, das hilft uns auch beim Thema Selbstverteidigung im Endeffekt oder Selbstschutz. Ja, ne? Jeder, der mehr wissen will, sollte beim Tom vorbeischauen. Ich habe euch alles reingepackt in die Links unten, die Selbstschutzakademie vom Thomas Seufert, dem Tom. Da findet ihr viele Tipps, da gibt es Kurse, ne? Auch Einzelkurse oder dann Gruppenkurse. Wie läuft das ab?
Ja, beides. Also es gibt meistens Seminarbasis deutschlandweit, aber auch Einzelkurse, Privattrainings, alles Mögliche, je nachdem, wo halt die Person dann ortsansässig ist. Also was ich nicht mache, sind Online-Kurse, weil die meiner Ansicht nach in dem Fall nicht gewinnbringend sind. Da brauche ich die Menschen schon live bei mir oder ich muss hinfahren, aber ja. Also alle
jeder, der Interesse hat, jeder, der Interesse hat, kann sich melden im Endeffekt.
Gerne.
Da danke ich dir, dass du heute hier warst. Hast du noch eine Abschlussbotschaft an uns?
Ja, ich glaube, aktuell ist so diese realistische, gesunde Wahrnehmung das Wichtigste. Ich glaube, es gibt ganz viel Polarisierung aktuell, ganz viele Extremgedanken und einfach mal da zu schauen, okay, wo ist die Mitte zum einen, zum anderen aber auch dieser empathische Umgang mit denen, die Angst haben aktuell und mit denen, die komplett abgestumpft sind, sagen, okay, ich ignoriere, was los ist. Dass man beide Seiten zwar versteht, aber für sich einen guten Weg findet, damit umzugehen, um das Leben leben zu können, wie man es eigentlich möchte. Und nicht nur noch in Angst zu leben oder in seiner eigenen kleinen Welt, die vielleicht so gar nicht existiert.
Ja, das waren schöne Schlussworte. Schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare. Wie siehst du die ganze Sache? Wie fühlst du dich? Bist du in einem sicheren Gefühl oder sagst du, nee, ich habe Angst? Schreib es in die Kommentare, lass mal ein Like da, vor allem auch ein Abo für den Kanal, würde mich sehr freuen. Empfehle das Video weiter, teile es gerne und schaut beim Tom vorbei. Tom, vielen Dank und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich wünsche dir eine gute Zeit, euch allen eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut, Nico. Danke. Ciao.
Ja, ciao.
Das war Mannsein Podcast. Dein Mood-Coaching für Klarheit, Stärke und Veränderung. Wenn du merkst, dass es Zeit ist, ein Thema in deinem Leben anzupacken, sei es beruflich, in deinen Beziehungen, deinem Selbstbewusstsein oder einem anderen konkreten Ziel, dann lass uns gemeinsam daran arbeiten. Mit meinem Nikonés-System, Nachdenken, Erkennen, Entscheiden, Schaffen, finden wir heraus, was dich blockiert und entwickeln eine klare Strategie, wie du deinen ganz eigenen Weg voller Selbstvertrauen und Mut gehen kannst. Schreib mir gerne eine E-Mail. Die Details dazu findest du in den Shownotes. Mutige Veränderungen beginnen genau hier. Lass uns starten.